herzlich willkommen zur Opening Bell. Auf den ersten Blick für einen Laien sieht dieses Marktumfeld sehr einfach aus. Boom, wieder 1700 Punkte hoch im Dow Jones. Aber für die Profis ist das Umfeld ausgesprochen schwierig. Große Kursexplosionen, sehr rasch mit ewigen Sektorenrotationen. Hier wird nicht nur Geld verdient, hier wird auch sehr viel Geld verbrannt. Vor allem die kurzfristigen Risiken sind nicht zu unterschätzen. Die politischen Risiken im Kampf zwischen Trump und Biden. Das Wirtschaftspaket, wann kommt es nun? Und wie groß wird es ausfallen? Und was bedeutet nun ein möglicher Pfizer-Impfstoff für die unterschiedlichen Branchen? Wir müssen ja außerdem auch noch bis Jahresende die stark steigenden Covid-Zahlen verdauen. Vorsicht statt Nachsicht scheint aktuell jedenfalls der genau richtige Weg zu sein. Eine zu aggressive Positionierung ist kurzfristig riskant. Ja, schönen guten Morgen aus New York. Schwache Futures und ich muss nochmal betonen, dass das Marktumfeld aktuell alles andere als einfach ist. Ich glaube, dass viele, die noch nicht länger an der Börse sind, sich den Index anschauen. Gestern 1700 Punkte hoch in der Spitze, das sieht fantastisch aus. Und ich glaube, wer den Markt nicht kennt, hat den Eindruck, dass hier Millionen und Milliarden verdient werden durch solche Tage. Aber man darf eben nicht vergessen, dass durch solche raschen, explosivartigen Kurssteigerungen und durch diese ewige Sektorenrotation mal Richtung Tech, dann mal wieder Richtung weg von Tech, dass dadurch natürlich auch viele Milliarden verbrannt wurden. Das aktuelle Marktumfeld ist ausgesprochen schwierig. Und wenn man sich die Rallye gestern mal anschaut, am Montag, dann sehen wir, dass die größten Gewinner an der Wall Street, die Grafik hier ist von Bespoke Investment, das waren vor allem die Sektoren, die durch Covid besonders stark getroffen wurden. Und warum waren diese Werte die größten Gewinner? Well, zum einen natürlich wegen der zeitlich etwas überraschenden Meldungen vom Pfizer und BioNTech, dass also die klinischen Tests auf der Suche nach einem Covid-Impfstoff sehr gute Ergebnisse resultiert haben. Das einzig Überraschende, also es gab zwei überraschende Punkte. Das eine ist, dass diese Quote des Schutzes sehr hoch war und das andere war das Timing, denn die meisten an der Wall Street gingen davon aus, dass Pfizer das erst in der zweiten Monatshälfte oder gegen Ende November melden würde. Also diese sehr überraschende Meldung einhergehend mit der großen Party am Wochenende, dass Biden also der 46. Präsident der Vereinigten Staaten werden dürfte, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit jedenfalls, das hat den Markt gestern sehr, sehr stark hochgerissen. Wir hatten Eindeckung von Leerverkäufen. Und wie so oft in den letzten Wochen sind wir aktuell sehr, sehr stark durch die Headlines, durch Schlagzeilen getrieben. Boom, die Meldung raus, Covid-19-Impfstoff-Durchbruch, die Futures rasen nach oben durch. Dann fängt so 30 Minuten später das Nachdenken an. Well, was bedeutet das eigentlich, ein solcher Impfstoff? Wann wird er eigentlich verfügbar sein? Wie funktioniert das mit der Distribution eines solchen Impfstoffs? Werden die Menschen diesen Impfstoff überhaupt nehmen? Was bedeutet das für den Tech-Sektor und was für die Sektoren, die besonders stark getroffen wurden? Und dementsprechend haben wir gestern also dann im Tagesverlauf schon wieder Gewinnmitnahmen gesehen. Und schauen wir uns das aktuelle Umfeld mal an. Darf man die Risikofaktoren hier kurzfristig gesehen sicherlich nicht unterschätzen. Wir haben immer noch Donald Trump, der das Wahlergebnis nicht akzeptieren möchte. Wir haben nun den Segen des Departments of Justice. Das ist das Justizministerium, das die Generalstaatsanwälte in den Vereinigten Staaten also überprüfen dürfen, ob es Wahlbetrug oder unregelmäßig gegeben hat. Barr, der Chef des Justizministeriums, betont zugleich, dass es bisher noch keine Beweise darauf gibt. Nichtsdestotrotz sehen wir einfach, dass wir das politische Risiko haben. Wir haben dann gleichzeitig natürlich immer noch die weiter steigenden Covid-Zahlen in den USA und in Europa. Der Winter steht vor der Tür, die Temperaturen werden weiter sinken, die Infektionsraten, also die Krankheitsfälle dürften weiter steigen. Auch das müssen wir erstmal überdauern und es ist sehr wahrscheinlich, dass wir ein Wachstumsschlagloch durchlaufen werden, auch wenn das nur temporär ist. Das heißt also, für langfristig orientierte Anleger, die weit ins Jahr 2021 blicken, ist das aktuelle Umfeld kurzfristig gesehen vielleicht kein Beinbruch. Es ist sehr stark davon auszugehen, dass sich die Wirtschaft im kommenden Jahr weiter erholen wird und auch die Gewinne der Unternehmen. Aber kurzfristig betrachtet, wie gesagt, sind die Risikofaktoren nicht zu unterschätzen und ein gewisses Maß an Vorsicht ist hier sicherlich angebracht. Schauen wir uns die verschiedenen Nachrichten heute Morgen mal an. Wir haben die Momentum-Werte weiter unter Abgabedruck, die Wachstumswerte unter Druck. Das liegt unter anderem auch daran, dass heute Morgen die ein oder andere schlechte Nachricht aus dem Sektor kommt. Beyond Meat zum Beispiel hat wirklich schlechte Quartalszahlen gemeldet. Die Financial Times hat einen Artikel über eine Wettbewerbsklage der EU gegen Amazon. Wir haben Meldungen von TeamViewer, ein sehr wichtiges oder einer der Gewinner, ein Softwareunternehmen, das von diesem ganzen Trend zu Stay at Home profitiert. Aber TeamViewer signalisiert, dass man einen gewissen Trend zur Normalität sieht. All das also belastet die Momentum-Sektoren weiterhin und ich bin auch weiterhin der Meinung, dass wir, was das kommende Jahr betrifft, wahrscheinlich in den zyklischen und Value-Werten besser aufgehoben sein dürften als im Tech-Sektor. Das heißt, diese Rotation Richtung Zyklika und Value dürfte im kommenden Jahr weiter an Dynamik gewinnen. Und das liegt meines Erachtens an zwei Faktoren. Zum einen an den zunehmend einfachen Vorjahresvergleichen. Das sehen wir auch hier in dieser Grafik von FactSet sehr schön. Wir sehen, dass im kommenden Jahr das höchste Gewinnwachstum im Industriesektor sein wird mit 75%. Das ist wuchtig. Und wir haben den Bereich Consumer Discretionaries, den Grundstoffbereich, 29% Gewinnwachstum, die Finanzwerte, 21% Gewinnwachstum. Und ja, auch der Technologiesektor dürfte Gewinnwachstum sehen, aber eben nur 14%. Und das ist im Vergleich zu dem, was wir in diesem Jahr gesehen haben, natürlich wenig. Man hat in diesem Jahr das einzige gekauft, was noch funktioniert hat. Das waren die Stay-at-Home-Werte, das waren die Technologiewerte. Die bekommen im kommenden Jahr aber zunehmend Konkurrenz, was das Gewinnwachstum betrifft, durch die traditionellen Branchen, die zurückgeblieben sind und natürlich auch noch attraktiver bewertet sind. Und dann kommt ein zweiter Belastungsfaktor hinzu und das hatte JP Morgan schon vor einigen Wochen hervorgehoben. Die Gewinnschätzungen für den Tech-Sektor sind so derart hoch, dass es sehr schwer sein wird, diese Messlatte noch zu übertreffen. Das heißt, das Risiko, dass wir hier Enttäuschung sehen, und eine Enttäuschung kann sein, dass sogar die Schätzungen hier nur in Anführungsstrichen eingehalten werden, das Risiko hat zugenommen. Ich möchte noch mal ganz kurz im Industriesektor bleiben, um zu zeigen, wie viel Potenzial hier im kommenden Jahr noch vorhanden ist. Schauen wir uns mal den Einkaufsmanager-Index der Industrie an, hier der ISM-Index in blau dargestellt. Dann sehen wir, dass dieser Index sich deutlich erholt hat, während aber die Industrieaktien hier in rot dargestellt zwar nach oben gelaufen sind, aber in keinster Weise so stark wie der ISM-Index selber. Ganz wichtig sind natürlich auch die Auftragseingänge, weil das ein Indikator ist für das zukünftige Wachstum in diesem Segment. Und auch hier sehen wir, dass ein 16-Jahres-Hoch bei den Eingängen, das unterm Strich gesehen vieles dafür spricht, dass das Pendel zu den traditionellen zyklischen Aktien zurückschwimmt. Und dementsprechend ist für mich jedenfalls auch zum Beispiel der S&P 500 Equal Weight Index, der quasi gleichgewichtet ist, was die Marktkapitalisierung betrifft, interessanter als der S&P 500 selbst. Und hier stellt sich natürlich die Frage, weil die Tech-Aktien eine so hohe Gewichtung haben im Markt, ob der breite Aktienmarkt letztendlich gesehen einer Korrektur im Tech-Sektor gewappnet ist oder ob der breite Markt in einem solchen Umfeld mit nach unten läuft. Wir haben also ein, finde ich, nicht gerade leichtes Umfeld aktuell und die kurzfristigen Risiken dürfen hier nicht unterschätzt werden. Wer etwas längerfristig denkt, der kann, finde ich, ins Jahr 2021 sehr konstruktiv blicken. Und ich muss da ein bisschen schmunzeln. Ein Kollege von mir, den ich sehr schätze, auch YouTuber, meinte, ja, beim Koch sieht man nur noch bullische Zeichen. Das ist bei weitem nicht der Fall. Ich bin mir der kurzfristigen Risiken bewusst. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir ein temporäres Wachstumsschlagloch durchlaufen, ist relativ groß. Nur darf man eben eins auch nicht vergessen. Die Notenbanken stimulieren weiter und zwar zunehmend stärker wieder. Wir werden ein Wirtschaftspaket bekommen. Die Frage ist nur, wann. Ein größeres Wirtschaftspaket ist unwahrscheinlich, zumal die Wirtschaft auf dem Pfad der Erholung ist und wir immer näher rücken an einem potenziellen Covid-Impfstoff. In einem solchen Umfeld werden sich die Republikaner im Senat schwer tun, ein wirklich großes Wirtschaftspaket zu verabschieden. Aber nichtsdestotrotz, wenn man das Ganze mal zusammenfasst, rapides Geldmengenwachstum, stimulierende Notenbanken, stimulierende Fiskalpolitik und eine Wirtschaft, die insgesamt im kommenden Jahr auf dem Weg der Erholung bleibt, das spricht dafür, dass der Bullenmarkt im kommenden Jahr intakt bleibt. Nichtsdestotrotz kann der Markt kurzfristig nach dieser Rallye, 6 Tage ging es bergauf, auch wieder zurücklaufen. Bevor ich zu unserem Gast komme heute, Christoph Gumm, Gründer von Private Alpha, also Cäsars Papa sozusagen, ganz kurz noch ein Blick auf die Einzelwerte. Ich hatte es schon angesprochen, Amazon, ein Artikel in der Financial Times heute Morgen. Hier geht man davon aus, dass die EU möglicherweise noch an diesem Dienstag, vielleicht haben sie es auch schon getan, ich habe jetzt die aktuellen Nachrichten der letzten Minuten nicht gesehen, dass man also offiziell eine Wettbewerbsklage gegen Amazon einreichen wird. Und zwar geht es darum, wie man Daten genutzt hat im Zusammenhang mit Third-Party-Merchants, also in anderen Worten mit Drittparteien, die Produkte über Amazon anbieten und verkaufen. TeamViewer hatte ich schon angesprochen, ein sehr populäres Work-from-Home-Softwareunternehmen in Europa. Hier also das Signal, dass die Nachfrage für Remote-Connectivity-Produkte also sich anfängt zu normalisieren. Das heißt, wir haben durch Covid einen sehr starken Nachfrageanstieg gehabt. Wachstum wurde vorgezogen. Das normalisiert sich jetzt. Kann aber auch natürlich ein, finde ich, sehr gutes Signal sein für viele andere Tech-Aktien in diesem Sektor. Beyond Meat, da kann man nur eins sagen, ein wirklich ziemlich gruseliges Quartal. Sowohl der Umsatz wie auch der Ertrag pro Aktie massiv enttäuschend. Man sieht insgesamt, dass die Nachfrage im Food-Service-Bereich, Restaurants beispielsweise, deutlich unter Druck steht, während die Privatkundennachfrage steigt. Nichtsdestotrotz sieht man auch hier eine gewisse Normalisierung. Das ist natürlich keine gute Kombination. Wir haben den Winter vor der Tür, Restaurants ordern weniger dementsprechend und bei Verbrauchern sehen wir eine zunehmende Normalisierung. Alles Momentum-Aktien natürlich, die sich dementsprechend auch negativ auf den Momentum- und Wachstumssektor auswirken. Dann haben wir noch außerhalb dieses Sektors Norwegian Cruise, ein wirklich ziemlich gruseliges Quartal, Ertrag und Umsatz, dreadful, um uns mal auf den Punkt zu bringen. Wohlgemerkt sollte das erwartet werden. Also es sollte eigentlich keine große Überraschung sein und das Management signalisiert, dass die Buchungslage und das Preisumfeld für das zweite Halbjahr 2021 ganz gut aussieht. Es wird natürlich immer weiter nach hinten geschoben. Ich kann auch sagen, ja wunderbar, also gemessen am Jahr 2025 sieht das alles schon viel besser aus. Ganz spannend also nochmal eine schöne Erinnerung daran, dass diese massive Rallye gestern bei den stark getroffenen Covid-Sektoren eben sehr stark auch durch Leerverkäufe getrieben wurde und dementsprechend ist diese Rallye auch mit Vorsicht zu genießen. Ändert aber nochmal nichts daran, dass dieses Pendel Richtung Value und Cyclicals meines Erachtens im kommenden Jahr weiterlaufen wird. Ich möchte jetzt zuletzt nochmal Pfizer ansprechen. Wir haben natürlich einige Analystenkommentare heute Morgen, unter anderem von Goldman Sachs. Man analysiert also nochmal die Kommentare des Pfizer-Managements gestern. Man geht davon aus, dass man weltweit 50 Millionen Dosierungen bis Ende 2020 haben wird. des neuen Impfstoffes, vorausgesetzt natürlich, der Impfstoff wird zugelassen und wird dementsprechend auch schnell in die Fläche getrieben, also distributed. 50 Millionen also bis Jahresende weltweit, 1,3 Milliarden Dosierungen, bis zu 1,3 Milliarden Dosierungen können für 2021 produziert werden. Und basierend auf den Prognosen von Pfizer und BioNTech sollten pro Person 2 Impfungen notwendig sein im kommenden Jahr. Man geht davon aus, dass Ende 2020 in den USA bereits 30 bis 40 Millionen Dosierungen in die Masse gebracht werden können. Das ist insgesamt ausgesprochen positiv, muss man sagen. Und dementsprechend also darf man das nicht unterschätzen. Ich weiß, es gibt viele Fragezeichen. Ne? Wer nimmt das? Wie sicher ist das? Wie sind die langfristigen Folgen? Aber man muss auch zur Kenntnis nehmen, dass das zumindest mal ein Lichtblick ist. Und Pfizer ist ja nun eins der Unternehmen, das forscht. Wir haben über 200 Unternehmen, die an Impfstoffmöglichkeiten forschen und an potenziellen Medikamenten. Moderna wird ebenfalls in Kürze melden, Johnson & Johnson und AstraZeneca auch. Heute Abend kommen noch Quartalzahlen von Lyft, Konkurrent zu Uber natürlich, ein weiterer Momentumwert und auch darauf wird man achten. So, und jetzt komme ich zu Christoph Gumm. Dem muss ich erstmal ganz kurz hier den Ton wieder zurückgeben, bevor wir starten können. Da ist er. Grüß dich, Christoph.
Hallo, Markus.
So, also ich freut mich sehr, dich heute mit dabei zu haben. Wir wollten die Schaltung eigentlich schon gestern machen. Da ist und dann die Meldung von Pfizer dazwischen gekommen. Wir bauen euch ja nun jeden Montag in die Opening Bell ein. Man sieht bei der Community, dass die Resonanzen sehr gemischt sind. Die einen sagen, naja, Cäsar kann nur long. Wo ist der Mehrwert? Die anderen, wenn Cäsar dann nicht kommen am Montag, beklagen sich, dass der Koch es schon wieder vergessen hat. Es ist oftmals kein Vergessen, das möchte ich hier nochmal betonen, sondern da kommen einem manchmal auch andere Dinge dazwischen. Wir werden gleich nach dem Gespräch auch Cäsar nochmal einblenden. Aber Christoph, fangen wir mal mit dieser einen Frage an, bevor wir uns auch die Performance mal anschauen. Es entsteht in der Community der Eindruck, dass Cäsar nur long kann. Mal 80%, mal 86%, mal 77%. Kann Cäsar eigentlich auch short?
Ja, es ist eine berechtigte Frage jetzt, seit wir es gestartet haben vor 3 Monaten. Und ich kann es bestätigen. Cäsar kann jetzt in der Einstellung S&P nicht short, also der kann maximal 0, aber er kann auch über 100. Also er würde in einer optimalen Marktphase auch 120% gehen. Ja? Und in den Tests, die wir gemacht haben in der Vergangenheit, wird sich wahrscheinlich in der Zukunft der ein oder andere wundern, wenn der Cäsar auf einmal dann rausgeht aus den Märkten. Das kann aber durchaus in der Marktphase sein, wo wir alle in Euphorie nächstes Jahr durch die Bahnhofstraße hier in Zürich laufen und an der Wall Street am Fifth Avenue quer zum Shoppen gehen, weil dann Partystimmung angesagt ist. Wenn wir die Pattern uns anschauen, dann ist es eben momentan kein Umfeld, wo die Maschine die Shortseite spielt. Und das macht sie ja sehr konstant, gerade in den letzten Wochen auch. Ja.
Das macht sie konstant, aber es ist natürlich auffällig, dass zum Beispiel in der Woche, in der der Dow Jones fast 2000 Punkte verloren hat, zu Wochenbeginn Cäsar auf 86% long gegangen ist. Da wurde Cäsar hier, Cäsar ist ja umgebracht worden. War Cäsar hier letztendlich gesehen auf dem falschen Fuß?
Nein, das ist ganz im Gegenteil sogar so gewollt. Wenn wir unterscheiden zwischen Korrekturen und Bärenmärkten. Jetzt ist natürlich klar, eine 2000 Punkte Korrektur im Dow Jones wäre historisch ein Bärenmarkt. Aber jetzt in der Marktphase, der wir seit einigen Jahren schon sind, wo die Volatilität relativ hoch ist und die Schwankungen relativ hoch sind, kann man ja sehr stark verbrannt werden, auch in den Marken, wenn man zur falschen Zeit auf der falschen Seite steht. Das haben wir jetzt ja auch diese Woche wieder gemerkt. Daher hat er eher die Quote von 83 auf 86 ausgebaut und ist dann wieder auf 83 runtergegangen. Die Algorithmen haben die Korrektur in der Anfangsphase als Korrektur gesehen. Klar, die Woche war dann relativ schlimm. Die war eine hohe Vola, aber da ist die Maschine ja ganz nüchtern. Und das gibt aber uns die Guidance, dass wir auch ruhig bleiben können hier. Also wir haben die Quoten gehalten. Wir haben hier nicht Panic Selling gemacht. Im Gegenteil, also gerade im Family Office hier auch den Kunden haben wir das eigentlich als Buying Opportunity gesehen. So haben wir es auch in unserem Marktbericht, den wir ja jeden Monat veröffentlichen, geschrieben, kann sich auch die Community von dir gerne noch kostenlos bei uns anmelden auf unserer Homepage. Und wir haben gesagt, es ist zu viel Negativität im Markt im November, und im September haben wir vor Volatilität gewarnt. Klar, es war relativ hohe Volatilität, aber grundsätzlich ist das System so ausgelegt, eben Bärenmärkte zu erkennen, nicht ganz kurzfristige Korrekturen.
Jetzt ist ja nun der gute Cäsar in den letzten Wochen kontinuierlich bei seiner Aktienquote von Pi mal Daumen 80% gewesen, mal etwas höher, mal etwas drunter. Und wir haben jetzt 6 Tage lang einen sehr starken Aktienmarkt gehabt. Ich glaube, was viele interessiert, ist, wie läuft denn eigentlich Cäsar, wenn man sich mal die Produkte anschaut, die Cäsar letztendlich lenkt. Und ihr habt da zwei, einmal einen Fonds und einmal ein Zertifikat. Fangen wir mit dem Fonds mal an. Erklär uns den Chart bitte.
Genau, der Chart ganz kurz in blau, die blaue Kurve hinterlegt, ist unser Produkt. Es ist ein globaler Aktienfonds, ein Stockpicker für weltweite Wachstums- oder weltweite Opportunity-Aktien. Und im Rot ist hier der MSCI World und in grün haben wir den DAX hinterlegt. Und man sieht die Phase im März, Covid, hat der Fonds abgefedert, aber natürlich auch zu wenig abgefedert jetzt im Nachhinein. Das ist die Volatilität und die Patterns waren auch dort. Das ist auch ein Learning gewesen. Die waren derart neu, dass die Maschine das noch nicht drin gehabt hat. Jetzt in der Phase, wo wir jetzt sehen, im Oktober, haben wir abgesichert gehabt mit 25% den Drawdown rausgenommen, aber sind genauso wieder so schnell wieder nach oben gelaufen. Aber wir sind hier hinter dem MSCI World im Vergleich zu unserem Schweizer Produkt, was wir uns auch noch gleich anschauen können. Es ist ein Produkt, das indexnahe Renditen liefern soll mit reduzierter Volatilität.
Also letztendlich gesehen, wenn man sich die Performance jetzt anschaut, müsste man sagen, naja, das ist halt ein Mittelfeld. Fonds sind natürlich immer auch mit Gebühren verbunden. Würde man da mit einem ETF nicht besser fahren?
Wenn man einen Markt abbilden will, kauft man ja sowieso den ETF. Und viele, es ist ja, ETF ist ja sowieso das, sagen wir, das passive Investieren ist ja en vogue across the board. Aber man kauft sich halt die volle Volatilität ein. Mit so einem smarten ETF oder einem smarten Produkt hat man eben die Chance, auch diese Abfederungen zu erreichen. Und mit unserem Modell, das ja auch diese jeden Tag diese Möglichkeit hat, die Daten eben auszuwerten und sich anzupassen. Und das ist der ganz große Unterschied zu bestehenden Aktienfonds. Unser Modell sammelt jeden Tag die Daten. Alle 20 Tage kommt ein komplettes Retraining rein. Und jetzt mit dem neuesten Release, was wir jetzt vor 2 Wochen auch eingespielt haben, wir haben das Vola Boost and Protect genannt. Das war ein Learning aus dem Covid-Crash, wo eben ganz neue Muster aufkommen sind. Sind wir sehr zuversichtlich, dass wir noch dynamischer uns an die Marktphasen anpassen können.
Ja. Jetzt habt ihr 2 Produkte draußen, Christoph. Das eine ist der Fonds. Der Fonds ist Mittelfeld, muss man sagen. Da kann man nur hoffen, dass eure AI noch so viel dazu lernt, dass auch wirklich Alpha generiert wird. Das scheint aktuell ja noch nicht wirklich der Fall zu sein. Schauen wir uns jetzt nochmal das Zertifikat, schauen wir uns nochmal das Zertifikat an, das ihr habt. Das ist auf den Schweizer Aktienmarkt. Genau. Erklär uns, was wir hier sehen.
Genau, in blau ist wieder das Zertifikat, das den SMI repliziert. Also es ist ein smarter Index-Tracker mit der Bank Vontobel hier aufgelegt, einer der führenden Privatbanken in der Schweiz. Und in rot ist der SMI. Und da sieht man ganz deutlich den Drawdown im März. Also der hat ja 27% verloren, das Zertifikat 14. Das hat dort eben 50% zu einer relativ günstigen Zeit abgesichert. Und wir sind seitdem immer vor dem Index und haben jetzt auch wieder in der Phase, wo wir jetzt die letzten 3 Wochen den massiven Drawdown auch hier im Schweizer Markt erlebt haben, wieder mit 50% abgesichert und sind jetzt mit 65% laufen wir jetzt momentan nach oben. Also es liefert genau, wie es designt ist. Es ist ein Produkt für konservative Anleger. Schweiz ist ja eher ein bisschen Hort der Sicherheit. Indexnahe Renditen mit reduzierter Volatilität und Drawdowns. Und genauso, wie es designt ist, macht es. Das macht das sehr, sehr überzeugend.
Nehmen wir hier nochmal die Frage rein von Dennis aus der Community. Heißt 120% Long, dass also Cäsar auch hebelt? Und wie macht Cäsar das?
Also Cäsar liefert ja nur die Quote. Das kann man sich so vorstellen. Über die Woche sammelt er die Daten und am Freitag gibt er die Quote für die nächste Woche. Und wir positionieren uns immer am Freitag zum Handelsschluss für die kommende Woche. Und über den Fonds machen wir das mit Futures. Das heißt, wir haben das Future Overlay. Das ist momentan eben mit 25% Short Futures auf dem S&P und Nasdaq abgesichert. Und wenn er Cäsar 120% gehen wird, haben wir eben im Fonds, das ist ein deutscher UCITS-Fonds, aufgelegt mit der Universal, in Frankfurt haben wir auch die Möglichkeit, über 100% zu gehen. Und da können wir eben dann über Futures auch 120% investieren.
So, jetzt kommt noch mal eine weitere Frage, die ist kritisch aus dem Publikum. Naja, der schlägt noch nicht mal den MSCI World. Das Produkt ist eigentlich sinnlos.
Der MSCI World darf man nicht unterschätzen. Es ist eine anspruchsvolle Benchmark. Wenn man es hinter dem Nasdaq 100 vergleicht, ist es ein auch hochgewichtiger Technologieindex, der relativ gut läuft. Und ja, wir sind da noch nicht zufrieden. Da sind wir auch ganz offen. Wir machen hier auch Stockpicking, also wir tracken hier nicht 1:1 den MSCI World. Also es kommen hier zwei Komponenten zusammen. Man muss auch die richtigen Aktien haben. Was wir jetzt auch gemacht haben gestern ist ein erster Move auch raus aus den Stay-at-Home-Orders in Zyklik, was du auch angesprochen hast. Also es ist hier nicht nur Cäsar, sondern hier kommt auch eben dieses Aktienselektion rein, die bei uns aber auch algorithmisch basiert, aber da ist Cäsar nicht involviert. Cäsar macht nur diese Marktüberwachung, ist ganz, ganz wichtig für die Community. Also Cäsar ist ein Tool, was die Märkte überwacht, was mir eine Investmentquote gibt und als Assistenzsystem, die eigentlich die Guidance geben soll, was ist eigentlich eine ideale Investmentquote bei der aktuell makroökonomischen und technischen Lage.
Und vielleicht nochmal ein Hinweis hier, weil ich jetzt selber ein bisschen schmunzeln muss. Der gute Lukas sagt, Dauerwerbesendung bitte als Werbung kennzeichnen. Also dann nochmal die Aufforderung an dich. Also du musst mir jetzt anfangen, mal endlich Werbegelder zu zahlen, weil da du mich überhaupt nicht zahlst und das letztendlich gesehen vor allen Dingen deshalb gemacht wird, weil wir hier mal neue Technologien und Möglichkeiten aufzeigen wollen. Deshalb haben wir immer öfter Gäste drin, aber in diesem Fall muss ich euch leider alle enttäuschen. Christoph zahlt keinen müden Schweizer Frankli an mich hier nach New York. Und an der Stelle sage ich jetzt, Christoph, mal.
Wir haben ja als Content-Partnerschaft aufgebaut und wir sind ja eine junge, dynamische Firma hier in der Schweiz. Aber ich hoffe, dass wie Cäsar jetzt in den letzten Wochen bewiesen hat, dass man auch dynamische, stürmische Phasen ruhig durchstehen kann. Also wir haben jetzt gerade in den letzten 3 Wochen sehr, sehr überzeugende Resultate bekommen. Wir haben es auch ganz offen kommuniziert und ich kann den als Gegenpunkt da anbringen zum Community. Wir sind auch noch total kostenlos. Jeder kann sich bei uns noch kostenlos anmelden. Das wird sich ändern.
Okay, das ist dann jetzt in der Tat genug Werbung, lieber Christoph. Man weiß, man kann sich bei euch anmelden. Das ist schön, dass du es jetzt nochmal gesagt hast. Ich glaube, dass wir sicherlich Cäsar auch weiterhin mit viel Spannung beobachten werden, um uns dann auch ein eigenes Urteil bilden zu können, wie denn die Performance tatsächlich läuft. Und in dem Punkt sage ich erstmal vielen Dank für die Zusammenarbeit und zu guter Letzt jetzt dann tatsächlich auch nochmal Cäsar von gestern sozusagen, heute mit einem Tag Verspätung. Ich sage vielen Dank in die Schweiz und bis demnächst. Ciao.
Danke, Markus. Ciao.
Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. Die letzte Woche war positiv mit 7,3% und trifft meine Long-Prognose. Aus meiner Indikatorendatenbank heute folgendes. Überwachte Renditen der US-Unternehmensanleihen sowie die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe liefert ein positives Signal. Das von der Fed zur Verfügung gestellte Kapital, gemessen an den direkt gehaltenen Wertpapieren exklusive MBS, ist um weitere 10 Milliarden Dollar zur Vorwoche angewachsen. Der Volatilitätsindex VIX ist fallend und signalisiert abnehmendes Risiko im Markt. Ich bleibe somit long im S&P, reduziere meine Investitionsquote leicht auf 77%. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche.
Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondent noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag.